Von Herzen willkommen bei Make Yoga Your Lifestyle, deinem Podcast für mehr Yoga im Alltag. Ich bin Lea Lemang und ich möchte dich inspirieren, Yoga nicht nur als Hobby, sondern als Lebensweg zu wählen. Statt das Glück im Außen zu suchen, können wir es durch Yoga in unserem Inneren finden. Wie das geht, erfährst du in diesem Podcast. Wie schon lange angekündigt, reisen wir heute nochmal zusammen nach Indien. Diesmal nehme ich dich mit nach Tiruvannamalai an dem heiligen Berg Arunachala und in den Ramana Maharshi Ashram. Ich berichte dir von einer abenteuerlichen Begegnung in einer Meditationshöhle, von einem Satsang bei einem Erleuchteten, von einer skurrilen Yoga-Klasse und versetze dich in eine Puja mitten im Ramana Maharshi Ashram. Ganz viel Freude beim Reisen und Hören. Ja, ihr Lieben, willkommen zu dieser neuen Folge. Ich hatte ja angekündigt, ich wollte noch mindestens 2 weitere Reiseberichte nachholen, weil ich dort einfach so unfassbar viel erlebt habe. Jetzt ist es schon etwa 3 Monate her, dass ich zurück bin, aber ich freue mich, dass ich mich jetzt dank dieses Podcasts nochmal zurückerinnern darf. Und obwohl ich jetzt auch gerade erst aus der Schweiz zurückkomme, also ich habe schon wieder neue Eindrücke, Erlebnisse und Abenteuer erlebt, hält diese Indienreise in mir immer noch an. Ich höre immer wieder, dass Menschen sagen, wenn sie aus dem Urlaub oder von einer Reise zurück sind, ach, das ist schon wieder so weit weg und als wäre gar nichts gewesen. Das tut mir dann immer ein bisschen weh und leid. Weil ich muss sagen, ich erlebe das ganz anders. Also ich fühle mich so bereichert, dass ich wirklich, also ich möchte es nicht missen. Es fühlt sich auch nicht so an, als sei es schon 3 Monate her. Irgendwie sind die Erinnerungen immer noch wahnsinnig präsent und ich habe immer noch das Gefühl, dass all diese Erlebnisse in mir arbeiten und Spuren hinterlassen haben. Und ja, bin immer noch ganz, ganz beseelt. Genau, jetzt war ich aber gerade in der Schweiz und auch das war wunderschön. Ich war nochmal 10 Tage im Engadin, wo meine älteste Freundin, gefühlte Schwester lebt mit ihrer Familie. Ein ganz großes Geschenk für mich, dass die aus Zürich in so ein schönes Bergdorf gezogen sind, wo man direkt vor der Haustür loswandern kann. Ich habe mit diesem entzückenden Kind, dem kleinen Sohn, viel Zeit verbracht, zu dem ich irgendwie eine ganz besondere Bindung habe. Der ist mir ganz doll ans Herz gewachsen, eigentlich von Anfang an. Ja, und bin jetzt mit ganz vollem Herzen und diesen schönen Eindrücken zurück. Außerdem hat der Deep Dive into Yoga gestartet, das 6 Wochen Online-Programm, das ich ja gemeinsam mit Dimitra gebe. Wenn du die letzten Folgen gehört hast, dann hast du bestimmt auch schon davon gehört. Das ist richtig schön, dass der Kurs zustande gekommen ist. Das war ein bisschen gewagt, der Zeitraum jetzt im Sommer sowas anzubieten, was ja für uns beide aber auch ganz neu ist. Das heißt, unsere Teilnehmerinnen sind das noch nicht so gewohnt und ja, das war ein bisschen gewagtes Projekt, aber der Kurs findet statt, wir haben gestartet und es ist richtig doll schön, genauso wie wir es uns gewünscht und vorgestellt haben. Also dieses Konzept gefällt mir richtig gut und jetzt genau ist gerade Montag vor Ausstrahlung, wenn ich diese Folge aufnehme. Ich hatte gerade ein Termin mit der Dr. Nadine Webering, die du ja auch vielleicht hier aus dem Podcast kennst. Bei der lasse ich mich gerade ein bisschen coachen in Sachen Ausbau meiner Yoga-Tätigkeit und wir schmieden spannende Pläne. Also bleib dran, du kannst gespannt sein, was da in Zukunft kommt. Jetzt erstmal im Sommer habe ich mich entschlossen, auch nochmal ein 6 Wochen Yin-Yoga-Kurs anzubieten. Ich weiß, dass einige von euch, so wie ich, gerne Yin-Yoga mögen. Bis vor kurzem hatte ich ja auch noch 2 Yin-Yoga-Klassen die Woche. Und jetzt biete ich den gewohnten Dienstagabend. Das war jetzt in letzter Zeit die beliebteste Klasse gewesen. Da biete ich jetzt ein Summer Yin an. Also wenn du Lust hast, schau gerne auf die Website. Ich werde es dir verlinken. Vielleicht magst du 6 Dienstagabende mit mir und Yin-Yoga verbringen, um in diesem aktiven Sommer, in dem ja im Außen viel los ist, Ruhe und Stille in dir zu finden. Das ist jetzt das neueste und aktuellste Angebot. Und es wird 3-mal mindestens auch noch Yoga im Park geben. Das als Update für was dich jetzt hier bei mir yogisch erwartet. Aber nun lass uns eintauchen. Das ist wahrscheinlich der komplizierteste Titel dieser Folge. Ich hätte eigentlich gerne noch den Arunachala mit reingebracht in den Titel, aber dachte, dann sind wahrscheinlich schon alle draußen, bevor es überhaupt angefangen hat. Also, ich bin nach Tiruvannamalai gereist. Liebevoll wird es Tiru genannt und habe dort unter anderem den Ramana Maharshi Ashram besucht. Wer Ramana Maharshi ist, dazu später noch kurz, wenn du ein bisschen in der Yoga- und spirituellen Szene bewandert bist, dann hast du den Namen auch mindestens schon mal gehört. Aber vielleicht noch mal kurz, um dich mitzunehmen auf meine Reise. Du hast ja in früheren Folgen schon gehört von meinen Erlebnissen in Kerala, wo ich auch die Ayurveda-Kur gemacht habe. Wenn du dir Indien vorstellst, ich war diesmal in Südindien ausschließlich, also in dem unteren Zipfel. Und dann ist auf dem westlichen Zipfel quasi Kerala und der östliche Zipfel Tamil Nadu. Und in Tamil Nadu war ich dieses Mal das erste Mal und bin da ein bisschen rumgereist. Das habe ich schon lange mir gewünscht und diesmal hat es endlich geklappt. Ich bin aus dem Ayurveda-Krankenhaus gereist erstmal nach Kanyakumari. Das ist der südlichste Punkt Indiens, wo 3 Ozeane zusammenfließen. Ein ganz, ganz wunderbarer, besonderer Ort. Von dort bin ich nach Madurai gereist, in eine Tempelstadt. Auch das war ein Traum. Also diese beiden Orte waren ganz untouristisch. Also zumindest waren so gut wie gar keine westlichen Touristen da, sondern ausschließlich indische Touristen. Das gefällt mir mal richtig gut, weil man so halt wunderbar einfach in dieses Land eintauchen kann. Und ja, ich mag das irgendwie. Man reist ja nicht, um dann vor Ort unter Deutschen zu sein. Ich finde das schön immer, wenn es so unberührt sich anfühlt. Und dann hat man auch einfach unfassbar viele nette Begegnungen, weil dann fällt man natürlich auf, was eigentlich als introvertierter Mensch sollte man meinen, das ist eigentlich gar nicht so meins, aber dort ist es irgendwie häufig einfach total nett, weil die Leute, das habe ich wirklich auch in Tamil Nadu so erlebt, dass die Leute einfach sehr, sehr höflich sind und neugierig, aber auf eine ganz freundliche Art und Weise. Teilweise wird es dann manchmal auch ein bisschen viel, wenn einen dann der 20. nach einem Foto fragt, aber da kann man dann ja auch üben, sich abzugrenzen, wenn einem nicht danach ist. Meistens, wenn die Leute nett sind, dann ja, posiere ich aber gerne und mache Shake Hands und lächle. Und das durfte ich in Kanyakumari und Madurai auf jeden Fall recht häufig tun. Und ja, dann gefällt mir auch einfach, dass es halt nichts auf uns Westler abgestimmt ist. Also in den Gegenden, wo dann viele westliche Touristen sind, da gibt es dann natürlich auch ein ganz anderes Angebot in den Restaurants. Da findet man dann auch ja einfach Dinge, die wir gewohnter sind. Und wenn man lange in Indien unterwegs ist, dann freut man sich da auch manchmal drüber, dass man irgendwo ein Obstsalat bekommt oder ein Porridge oder ähnliches. Aber ich mag es auch wirklich sehr, 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 wenn alles einfach richtig indisch ist und gar nichts extra für Ausländer gemacht. Und habe eben das Essen dort geliebt und teilweise, was manchmal ein bisschen anstrengend ist, die Essensgehkultur ist auch eine ganz andere. Also in den touristischeren Gegenden hat man sich dann darauf eingestellt, dass wir auch gerne länger einfach da so rumsitzen. Wenn man in diesen typischen indischen Restaurants ist, da Ja, wird einem dann schnell auch mal der Platz weggenommen, sobald man sich nur die Hände wäscht, weil man denkt, oh ja, wenn sie sich die Hände wäscht, ist sie fertig, dann geht sie. Das geht da ganz zack, zack. Und ja, bin da richtig tief eingetaucht. Und dann aus dieser Tempelstadt Madurai sind wir nach Tiru. Ich nenne es jetzt auch liebevoll in Kurzform Tiru. Und das ist ein Ort, von dem ich schon sehr, sehr viel gehört hatte, der auch sehr bekannt ist, wo auch dann doch wieder ein bisschen mehr auch westlicher Tourismus ist, weil es eben ein sehr bekannter Ort ist und eben auch dieses bekannte Ashram dort ist. Und da war ich aber schon ganz lange neugierig drauf und hatte es auf meiner Liste stehen. Und jetzt hatte es sich auch sehr schön ergeben, dass sich in der Ayurveda-Klinik ein ganz nettes Paar aus Berlin getroffen habe und die waren auch gerade dort. Und gerade sie war schon ganz häufig dort. Für sie ist das so der Sehnsuchts- und Heimatsort in Indien, wie für mich es Wakala ist. Und so hatte ich viele, viele Tipps im Gepäck. Auch das große Glück, dass sie mir eine Unterkunft empfohlen hat, die auch ich sonst niemals gefunden hätte. Die haben nämlich überhaupt keine Werbung gemacht. Und so bin ich da in einer sehr preiswerten Unterkunft gelandet. 500 Rupien die Nacht, das sind so etwa 5,50 Euro. Aber alles blitzeblank geputzt, sehr klein und sehr einfach. Keine Küche, also einfach nur ein Zimmer mit einem kleinen Bad, ohne Möbel. Das hat man ganz häufig in Indien, wenn sie eben nicht so sehr auch westliche Touristen gewöhnt sind. Also ich hatte ein Bett und ein Nachttisch und sonst nichts. Kein Haken, nichts. Also man wusste nicht, wohin mit seinen Sachen. Ich habe halt dann einfach aus dem Koffer gelebt. Das ist immer wieder interessant, wie unterschiedlich dann eben die Länder und Kulturen so sind. Und ja, auf den ersten Blick, muss ich zugeben, wusste ich noch nicht so ganz, was mit dem Ort anzufangen. Also er hat sich mir nicht sofort erschlossen. Ich hatte von vielen gehört, es sei auch so ein bisschen ähnlich wie Rishikesh und hatte dann natürlich auch den Vergleich zu Wakala, wo ich ja häufig war und hatte gehört, ja, da gibt's halt so ein bisschen auch nette Cafés und so, wo man sein kann. Und was mir, glaube ich, am Anfang gefehlt hat, war das Meer oder der Fluss. Also in meinem geliebten Wakala gibt's dann so das Meer, um das sich alles rum abspielt. Und in Rishikesh gibt's eben den Ganges, den Fluss. Und dort gibt es eben den Arunachala, den Berg. Und den habe ich aber einfach, glaube ich, nicht sofort verstanden. Also die Magie dieses Berges hat sich mir erst dann erschlossen, als ich dann auch ein bisschen auf dem Berg unterwegs war. Deswegen, ja, war es erstmal, ja, ich konnte diesen Ort nicht so ganz greifen. Ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, das braucht einfach ein bisschen, bis man das dann irgendwie mal, ich hatte auch die Empfehlung gekriegt, es wäre gut, da einen Scooter zu haben oder mindestens ein Fahrrad. Und das kann ich nur bestätigen. Dann kriegt man halt einfach schon ein bisschen schneller die Zusammenhänge, wo findet was statt. Und es ist halt auch nicht alles ganz auf einem Fleck, sondern manches auch ein bisschen weiter entfernt. Und als ich dann so im ersten Café da saß, fiel mir auch auf, da waren so viele Aushänge von Westlern. Also da haben viele Werbung gemacht für irgendwelche Energiesitzungen und irgendwas von Blockaden lösen und Traumata beseitigen und so Sachen, die ich ein bisschen befremdlich fand und mit denen ich nicht so viel anfangen konnte. Und dann halt viel einfach ja von Menschen aus dem Westen, also wo man die Namen klang, dann amerikanisch oder russisch oder deutsch. Und das hat mich auch erstmal befremdet, weil ich fahre ja nach Indien auch immer, um von indischen Lehrern zu lernen. Das ist ja für mich auch immer so, wo ich das Gefühl habe, dann schließt sich für mich so der Kreis, weil ich eben diesen Respekt vor der Yoga-Tradition wahren möchte und dann eben auch gerne mein Geld nach Indien bringe und aber auch gerne halt dann zu indischen Lehrern und eben auch von deren Weisheit ganz viel aufsaugen möchte. Und das hat mich dann auch erstmal befremdet, dass dort, da werden dann ganz viele Satsangs auch angeboten und auch dort sind dann manchmal Fotos und die sehen halt alle so weiß aus oder halt dann auch weiße oder europäische Namen. Das hat mir, ja, deswegen ist so der Funke bei mir nicht ganz so übergesprungen, Dann fand ich auch ganz spannend, mir so die Leute in den Cafés und auf den Straßen anzugucken. Da waren jetzt auch, erst wieder habe ich so einen Schlag bekommen, oh ja, wirklich viele Ausländer eben, so wie ich. Und die laufen, so wie ich, mit einer Maler um den Hals rum und eben so mit diesen typischen bisschen ESO-Klamotten. Und dann habe ich auch so, irgendwie habe ich noch so ein Bild total präsent vor Augen, hatte ich ziemlich direkt, hatte ich mich verlaufen und bin da in so einem noch einen anderen ganz schönen Ashram gelandet, weil es hieß, ich muss an diesem Ashram vorbei zu meiner Unterkunft und ich bin dachte irgendwie, ich müsste durch das Ashram durch und bin dann da reingestiefelt und dann habe ich so zwei Westler beobachtet, die sich so gegenüberstanden und dann so ganz theatralisch in die Arme schlossen und sich so an die Herzen gedrückt haben. Und manchmal, ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, aber es ist halt manchmal in dieser Spiri-Bubble, haben sich halt alle immer so furchtbar lieb und halten sich dann ein bisschen länger in Arm, als man das vielleicht sonst machen würde. Und manchmal, ich kenne das ja auch, manchmal ist das ja auch total schön, weil man einfach so eine Verbindung spürt, aber manchmal hat es aber auch so ein bisschen was Aufgesetztes. Und ich hatte da am Anfang so das Gefühl, vielleicht auch, weil ich halt noch nicht so in dem Vibe des Ortes drin war, hat mich das so ein bisschen befremdet. Und ja, erstmal war ich so ein bisschen, habe ich mich so ein bisschen darüber amüsiert. Teilweise sieht man dann dort auch so Gruppen, wo alle die gleichen Jutebeutel haben, weil sie halt irgendwie da mit so einer Gruppenreise sind. Genau, da musste ich mich dann erstmal wieder einfinden, in so einem Touri, in so einer touristischen Gegend zu sein. Gleichzeitig kann das natürlich auch total schön sein, weil man sich dann ja auch Leute kennenlernt und austauschen kann und spannende Tipps und so weiter bekommt. Das mit dem Essen habe ich tatsächlich gemerkt, ich finde es eigentlich besser, wenn es nur indisches Essen gibt, weil dann esse ich auch nur indisches Essen und das bekommt mir halt auch wahnsinnig gut. Und auch in dem Ort gibt es unfassbar viele sehr, sehr gute und günstige indische Restaurants. Wenn es dann aber plötzlich diese westlichen Dinge wieder gibt, dann neige ich auch dazu, plötzlich wieder Lust darauf zu haben. Also uns wurde dann auch ein Restaurant empfohlen, vegan, blabiblubs, auf so einer Terrasse, alles super schön gemacht. Und dann habe ich für viel Geld eine vegane, glutenfreie Pizza gegessen und mich danach einfach nur voll und blöd gefühlt irgendwie. Weil es eben, das wäre überhaupt nicht nötig gewesen. Also so ein indisches Curry war ist dann doch eigentlich viel leckerer und tut mir viel besser. Und dann kriegt man plötzlich halt auch irgendwie Vegan Chocolate Cake und solche Sachen, ne? Was da normalerweise nun wirklich gar nicht an der Tagesordnung ist. Und ja, steckt immer das Gute und das Blöde drin. Man muss es ja nicht essen, nur weil es das gibt. Aber ich merke immer, wenn man mir dann mit solchen Dingen vor meiner Nase rumwedelt, dann will ich es plötzlich auch haben, obwohl es mir vorher gar nicht gefehlt hat. Jetzt verliere ich mich gerade schon wieder so. Das wollte ich eigentlich alles überhaupt nicht erzählen, aber ich genieße es gerade so, mich zurückzuerinnern und weiß gerade gar nicht, wo ich anfangen und wo ich aufhören soll. Mir kam es auf jeden Fall so ein bisschen sehr New Agey vor und ich bin ja immer sehr auf der Suche nach diesem Traditionellen und war jetzt so ein bisschen unsicher, ob ich das da finden werde. Ich habe dann erstmal, weil ich ja immer überall auch gerne Yoga machen möchte, auch zu versucht, zu Yoga-Lehrern Kontakt aufzunehmen vor Ort, halt gesucht nach indischen Yoga-Lehrern, parallel die Programme der Ashrams vor Ort ausgecheckt. Es gibt nämlich nicht nur das Ramana Maharshi Ashram, sondern auch noch weitere. Viele sind auch einfach ganz offen und kann man einfach reinspazieren, sich umschauen. Das hat mir auf jeden Fall super gut gefallen. Also mir ist dann aufgefallen, es ist ein bisschen, ich habe ja, glaube ich, erzählt, als ich von meinem Lieblingsort Varkala gesprochen habe, dass ich mir da immer so ein bisschen mein eigenes Ashram mache und halt einfach für mich wohne und dann halt ganz regelmäßig und viel in Klassen gehe. Und jetzt ist mir aufgefallen, dort machen das eigentlich alle so. Weil es ist nämlich so, dass man in dem Ramana Maharshi Ashram und auch noch in dem anderen Ashram, das direkt dort auch ganz zentral ist, kann man gar nicht wohnen, sondern, also das stimmt nicht ganz, im Ramana Maharshi Ashram gibt es Möglichkeiten zu wohnen, aber eben überwiegend oder ich glaube sogar ausschließlich für Leute, denen es wirklich ganz ernst ist, die halt auch Devotees von Ramana Maharshi sind, also schon länger der Lehre folgen. Und da bewirbt man sich und dann hat man durchaus die Möglichkeit, dort zu wohnen. Ich habe das gar nicht versucht, weil ich ja auch gar nicht Devotee von ihm bin und einfach aus Interesse hin wollte, um mehr zu erfahren. Aber ich hatte mich nicht für einen Platz zum Wohnen dort beworben und habe dann festgestellt, dass ihr eben dort, und das erklärt vielleicht auch diese manchmal erstmal ein bisschen befremdlich wirkende Atmosphäre, dass da halt alle Leute auf der Straße, kann man sich ziemlich sicher sein, dass die halt auch gerade so ein bisschen diesen Ashram-Lifestyle leben. Also die gehen sehr wahrscheinlich morgens zu einer Puja, mittags zum Satsang, abends zur Puja oder Meditation. Also so fühlt sich der ganze Ort, wenn man, also das begreift man dann so mit der Zeit, dass der ganze Ort irgendwie so ein bisschen Ashram ist, weil dort sind Tempel, Ashrams, dort ist der Berg, also irgendwie sind alle dort mit einem spirituellen Hintergrund. Und es war dann, nachdem ich das begriffen und gespürt und erlebt habe, doch auch sehr besonders, an so einem Ort zu sein, wo dann eben alle so ein bisschen normales Leben führen, also halt in Cafés gehen und in den Supermarkt gehen, in Restaurants gehen und gleichzeitig aber auch eben ganz viel meditieren, Pujas besuchen, auf dem Berg pilgern und so weiter. Also es hat sich irgendwie angefühlt, wie in einem ganz, ganz großen Ashram zu leben. Und ja, auf meiner Suche und meinem da zurechtfinden, habe ich dann einen Yogalehrer ausfindig gemacht, habe da eine Yogaklasse besucht auf einer Terrasse mit Blick auf den Arunachala, eben diesen heiligen Berg, der sich dort befindet. Du siehst ihn auf dem Podcast-Cover hinter mir und diese Yogastunde war eben mit Blick auf den Berg, bei einem ganz sympathischen Inder, so in meinem Alter würde ich sagen, vielleicht ein bisschen älter. Und wir haben in dieser Yoga-Klasse sehr, sehr lang und ausführlich den Berg besungen und angebetet und uns vor ihm verneigt. Und dann, das war wirklich eine so witzige und skurrile Yogastunde. Wir waren drei Teilnehmerinnen und der Lehrer. Und der hat dann auch so ein bisschen mit positiven Affirmationen gearbeitet. Das kenne ich eigentlich bisher gar nicht so von dort. Das ist für mich, habe ich das immer eher als so was Westliches, Modernes abgestempelt. Aber dort wird es offenbar auch genutzt. Wir mussten dann zwischendrin immer wieder so die Daumen hoch machen, die Arme hoch machen. Und dann habe ich gesagt, Lea is very good. Lea is very, very good. Oder I am happy und solche Sachen. Dann haben wir uns alle gegenseitig angeguckt und gesagt, you are my sister, you are my brother. Also das war wirklich sehr lustig und skurril. Zwischendrin immer wieder verneigt vor dem heiligen Berg, den Sonnengruß gemacht mit Verneigungen vor dem Arunachala. Also das war auch eine interessante Erfahrung. Dieser Berg wird wirklich angebetet wie ein Gott. Und also so wie wir Gott sei Dank sagen, wird da dann dem Arunachala gedankt. Oder wir hatten dann einmal so ein Gespräch mit der Besitzerin, wo ich gewohnt habe. Und es ging irgendwie darum, wie der Zug fährt oder da gab es irgendwelche Schwierigkeiten mit den Verkehrsmitteln und sie dann irgendwie, ja, gebe es einfach ab an den Arunachala, der kümmert sich darum. Also das habe ich vorher so noch nie erlebt, dass über einen Berg gesprochen wird, wie über einen Gott. Das war total spannend. Und natürlich musste ich dann ja auch den Arunachala erkundigen. Da befinden sich ja auch auf dem Berg diese Höhlen, in denen Ramana Maharshi lange Zeit gelebt und meditiert hat. Da sind mehrere Höhlen, teilweise sind es Höhlen. Das eine ist dann auch ein Tempel. Das war wirklich auch witzig in diesem Ort da wurde viel Tempel, also mir ist es auch dann irgendwann passiert, dass ich Tempel und Ashram und Höhle, alle Wörter hat man irgendwie durcheinander gewürfelt, weil man eben die ganze Zeit entweder in einem Tempel war oder in einem Ashram oder in einer Meditationshöhle. Dann war das eine Meditationshöhle, das andere war aber ein Tempel für mich von außen, wirkte beides sehr ähnlich. Irgendwann hat dann auch da die Herbergsmama quasi hat dann von dem Tempel im Ashram gesprochen. Da war die Verwirrung perfekt. Also ja, wie du merkst, da ist alles sehr, sehr heilig. Und bei meinem ersten Ausflug auf den Berg hatte ich dann schon, glaube ich, 3 Höhlen besucht. Und also zwei Höhlen und einen Tempel. Und ich hatte dann, glaube ich, fälschlicherweise angenommen, dass ich eine Höhle verpasst hätte, in der Ramana Maharshi auch meditiert hat, und wollte nochmal dorthin und bin dann in Anführungsstrichen falsch abgebogen und habe da dann so auch einen kleinen Tempel entdeckt vor einer Höhle. Da war ein Shivas Lingam. Ach genau, dieser Berg wird als Verkörperung von Shiva verehrt. Also dort auch gibt's auch Shiva-Tempel, also dort ist Shiva ganz, ganz groß. Ich habe ja schon mal erwähnt, Shiva hat mich auf dieser Reise sehr begleitet und so auch dort. Und da war dann so Shivas Lingam aufgestellt, mit ganz vielen Blumen geschmückt. Und dann war ich neugierig und bin dann da über ein paar Felsen zu dieser Höhle geklettert, mit einer Freundin zum Glück. Ich bin froh, dass ich da nicht alleine war. Und sie wollte eigentlich zurückgehen, aber ich meinte, nee, ich will da gucken. Und dann ist sie zum Glück hinterhergekommen. Und dann kam ein junger Mann uns entgegen und direkt so, komm, und hat uns dann da in diese Höhle zu seinem Master gebracht. Da war es dann so ein halbnackter Mann mit nur so einem weißen Lendenschurz. Oh, ich hoffe, ich denke dran. Ich könnte auf Instagram vielleicht noch das Bild zu dem Podcast packen, dann kannst du es einmal angucken, bei wem wir da in der Höhle gelandet sind. Und der hat uns dann erstmal, was hat er denn gemacht? Ich glaube, er fing direkt an mit so einer kleinen Zeremonie mit uns, mit so einer kleinen Puja, und hat so oft Om Namah Shivaya gesagt, da so oft habe ich das selten gehört. Also wir waren da vielleicht eine Stunde, anderthalb, und es war immer wieder Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Ich spiele dir einmal kurz ein, wie es sich von ihm anhört.
Om Namah Shivaya Arunachala Anomali. Om Namah Shivaya Blessing Arunachala Blessing. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya.
Ja, das war der sogenannte Master. Und er und sein Freund haben uns dann noch in den hinteren Teil dieser etwas unheimlichen Höhle geführt. Und meinten dann da unten, sei der Ort zum Meditieren und auch noch ein Tempel in einer ganz kleinen Höhle, da würde nur eine Person reinpassen. Und dann ist meine Freundin zuerst mit dem einen da runtergegangen, die waren ziemlich lange weg. Ich saß da oben mit dem Master und wir haben uns unterhalten. Und irgendwann kam meine Freundin schwitzend da unten wieder rausgekrochen, guckte mich mit großen Augen an. Aber hat mir irgendwie ein Zeichen gegeben, dass es schon okay ist. Und dann bin ich da runtergekrochen. Es war super heiß da unten. Und man ist da wirklich kaum durchgekommen. Also, und dann saß da noch ein Westler, saß da unten drin in der Höhle. Und dann eben ich und noch einer. Und dann habe ich da meditiert. Und dann wurde mir nochmal irgendwie Kreide übers Gesicht und Punkt auf die Stirn. Und ich habe mich verneigt vor dem Tempel. Und dann wurde es mir zu heiß und dann bin ich da irgendwann wieder rausgekrochen. Und dann gab es noch mehr Rituale und dann wollte er unsere Handynummer haben. Also es war alles in eine total skurrile Begegnung, eine Begegnung der dritten Art. Und irgendwie aber auch sehr besonders. Wir haben dann aber im Nachhinein doch das Gefühl gehabt, dass das so ein bisschen ein möchte gern Guru ist. Also wir hatten den Eindruck, der versucht gerade sich so eine Anhängerschaft aufzubauen, aber er kam mir nicht ganz so weise vor. Wer bin ich, das zu beurteilen? Ne? Aber ich hatte jedenfalls nicht das Gefühl, das ist mein Guru. Also ich wäre da auch nicht nochmal hingegangen. Aber es war sehr interessant. Also der wohnt da mit diesem einen Anhänger, den er hat, diesem anderen jüngeren Inder. Der hat uns dann nochmal so eine Tempeltour gemacht. Da war er total bekifft. Also er hat sich als Guide netterweise für uns angeboten. Ja, so solche Begegnungen hat man da auch manchmal. Wir hatten das Gefühl, die machen sich da irgendwie, verbringen ihr Leben kiffend in einer Höhle und verkaufen es als Spiritualität. Aber vielleicht ist das auch total die Fehleinschätzung. Aber jedenfalls wollte ich dir da nicht nochmal hingehen, auch wenn es dieses Meditieren in dieser kleinen heißen Höhle irgendwie durchaus intensiv und sehr interessant war. Ja, wenn man da so über den Berg spaziert ist, hatte man wirklich viele spannende Begegnungen. Also ich habe dann gelernt, es ist immer gut, ein paar Rupees griffbereit zu haben, weil man sieht da einfach viele Menschen, die ihr Leben ihr der Spiritualität gewidmet haben und die da an den Wegesrändern sitzen und sich freuen, wenn man ihnen ein bisschen was dalässt, die am Rezitieren von heiligen Texten sind oder am Meditieren. Und ja, genauso sind dann aber auch, manchmal kann man auch nicht so gut unterscheiden, wer ist jetzt Bettler. Ich versuche dann auf meine Intuition zu hören. Aber bei vielen Menschen, die man da so sieht, von denen geht schon eine ganz, ganz besondere Energie oder Stimmung aus. Da hat man wirklich das Gefühl, dass da sehr ernsthaft an der Erleuchtung gearbeitet wird. Und tatsächlich soll es ja auch in diesem Ort sehr viele erleuchtete Menschen geben. Es kommen auch eben viele Erleuchtete aus der ganzen Welt immer wieder auch dorthin. Ich war jetzt ein bisschen schon in der Off-Season da, da war nicht mehr ganz so viel los. Aber ich habe einen Satsang gemacht. Wenn du nicht weißt, was ein Satsang ist, darüber spreche ich in einer der vorherigen Folgen mit Dimitra. Hör gerne da rein. Und da habe ich ein Satsang erlebt mit Ritschi, das wurde mir empfohlen und ich glaube, dass er erleuchtet ist. Man weiß es natürlich, woher soll ich das genau wissen, aber mein Gefühl war, dass er erleuchtet ist. Es war ein ganz ja, besonderer Mensch, also es ist ganz schwer zu beschreiben, aber er wirkte wirklich wie ein bisschen wie so ein ätherisches Wesen. Es ging wirklich ein Leuchten von ihm aus und er hat ganz, ganz liebevolle, weiche, weise, warme Augen. Und ja, man hatte das Gefühl, und da ist sehr, sehr viel Erkenntnis da auf jeden Fall. Das hatte sich abgespielt in einem der vielen, vielen Guesthouses. Da war oben so eine Meditationshalle, die zu meinem großen Leid klimatisiert war. Ich bin, obwohl es da wirklich sehr, sehr heiß ist, ich kann einfach Klimaanlagen nicht besonders gut ab, stelle ich immer wieder fest. Ich mag lieber einfach Ventilatoren, aber und bin auch dadurch, also ich hatte immer Unterkünfte ohne Klimaanlage und bin es einfach nicht so gewohnt. Und da drin hat es so kalt geweht. Und obwohl ich schon so ein Tuch dann mir umgelegt hatte, es wehte mich total kalt an. Ich hatte immer noch meinen Ayurveda-Doktor im Ohr. Ich soll gut auf mich aufpassen. Ihr Immunsystem ist jetzt ganz runter. Passen Sie gut. Sie ist auch gut. Auf Englisch sitzt und duzt man gar nicht. Aber ich sollte eben gut auf mich aufpassen und hatte da von Anfang an das Gefühl, oha, das ist hier kalt. Hab dann noch versucht, einen anderen Platz zu finden, aber der Raum war sehr, sehr voll. Also dieser Satsang dort war sehr beliebt und es gab nur noch einen anderen freien Platz und der war auch vor einer anderen Klimaanlage, wo ich mir schon denken konnte, da weht es mindestens genauso. Und dann fing der Satsang auch schon an und ziemlich schnell saß man dann dort in Stille. Und dann, ja, muss ich zugeben, dass dieser besondere Moment mit einem erleuchteten im Raum zu meditieren, den habe ich mir ein bisschen mit meiner Sorge um die Gesundheit, um meine gefährdete, durch die Klimaanlage gefährdete Gesundheit kaputt gemacht. Ich habe dann doch zwischendrin immer überlegt. Ich habe dann einmal auch gehört, dass Leute versucht haben, das umzustellen. Ich glaube, da war, muss auch irgendwas kaputt gewesen sein. Ich glaube, ich war nicht die Einzige, die fürchterlich gefroren und gelitten hat. Aber ich habe dann immer gedacht, gehst du lieber raus? Und dann bin ich immer wieder zu dem Schluss gekommen, nein, ich möchte hier sein. Aber also ich denke mal, wir haben so eine halbe Stunde meditiert, was für mich eigentlich nicht besonders lang ist. Und das kam mir dann zwischendrin doch sehr lang vor. Aber worüber haben wir meditiert? Über die Frage, Who am I? Wer bin ich? Und das ist eben auch der Kern der Lehre von Ramana Maharshi, die eben von den weisen Menschen an diesem Ort auch überwiegend gelehrt und verfolgt wird. Es gehört zum Advaita Vedanta, womit ich mich zugegebenermaßen vorher nicht besonders viel beschäftigt hatte, sondern dann erst vor Ort. Ich habe ja auch das Ashram besucht, mehrmals dazu auch, und habe da auch ein bisschen in den Büchern gelesen, habe mir natürlich auch, ich kann immer nicht an den heiligen, weisen Büchern vorbeigehen, ich musste mir auch dort noch ein Buch mitnehmen von Ramana Maharshi oder über ihn, und habe mich dann erst vor Ort ein bisschen mehr damit beschäftigt und auch noch im Nachhinein, und finde das unfassbar spannend. Und in diesem Satsang wurde eben auf diese Frage meditiert. Und die Frage stellt man dann quasi in sich rein. Und nach der Lehre von Ramana Maharshi stellt man die Frage seinem spirituellen Herzen und versucht halt in seinem eigenen spirituellen Herzen die Antwort darauf zu finden. Und der Advaita Vedanta sagt, da gibt es eben eine große Parallele zum Tantra, deswegen war mir das jetzt gar nicht so fremd, auch wenn es dann wieder Unterschiede gibt. Aber es geht eben darum zu erkennen, dass alles Bewusstsein ist und dass wir nicht getrennt sind vom Göttlichen. Alles ist Brahman, alles ist eben dieses, was keinen Anfang, kein Ende hat. Und unendliches Bewusstsein ist, man kann es das Universelle nennen, das Allumfassende. Und diese Antwort sucht man aber eben in sich, man will es in sich erfahren. Und was dann eben der Unterschied ist zwischen Advaita und Tantra, dass nach meinem Verständnis im Advaita auch dieser Gedanke mehr wie im Hatha-Yoga vertreten wird, sich eben nicht, ja, so, ich bin mir sehr sicher, dass ich das richtig verstanden habe, dass man sich eben nicht mit dem eigenen Körper identifiziert. Also es ist wieder dieses, ich bin nicht mein Körper, ich bin nicht meine Gedanken, ich bin nicht meine Emotion, und halt eher so etwas Verneinendes dem Körper gegenüber. Das ist ja auch im Hatha-Yoga so. Und im Tantra ist es ja eben, dass der Körper als etwas Göttliches betrachtet wird und dass man alles so bejaht und dass man eben sagt, ich bin alles. Also wenn Bewusstsein alles ist, dann gehört das doch auch dazu. So, ja, es ist immer wieder ganz, ganz spannend, findet sich mit diesen verschiedenen Philosophien, den verschiedenen Ansätzen zu beschäftigen, um dann eben zu gucken, was sich für ein Selbst wahr anfühlt. Und ich finde auch in diesem Beschäftigen mit diesen verschiedenen Ansätzen liegt auch viel Möglichkeit, dann für sich die eigene Wahrheit zu finden und hoffentlich auch Erkenntnis zu erlangen. Ich merke gerade, die Zeit rast und ich will eigentlich noch so viel sagen und muss echt gucken, dass ich hier ein bisschen auf den Punkt komme und mich nicht zu sehr verliere. Aber vielleicht nochmal zu meiner persönlichen Erfahrung in diesem Satsang. Also es war was ganz Besonderes, mit diesem weisen Menschen in dem Raum zu sein. Er hat auch jedem, glaube ich, oder so gut wie jeder Person im Raum zu Beginn, der kam rein, er hat gar nichts gesagt, er hat erstmal allen in die Augen geschaut. Dann haben wir eben über die Frage meditiert, who am I? Und dann gab es noch einen kleinen Austausch. Also er hat ein bisschen was gesagt, man hatte Möglichkeit, Fragen zu stellen. Dann kam wieder Schweigen und er hat wieder uns allen in die Augen geschaut, und es waren wirklich viele Menschen da, und dann ist er quasi davon geschwebt. Im übertragenen Sinne, er ist ganz normal aus dem Raum gelaufen, aber es hatte schon irgendwie was vom Schweben. Ich stand dann da draußen noch und habe dann auch noch beobachtet, wie er da ins Auto gestiegen ist, und ja, er wurde von allen auf jeden Fall mit sehr, sehr viel Ehrfurcht und Respekt und Herzlichkeit und Liebe empfangen und verabschiedet, und es war auf jeden Fall eine besondere Begegnung. Ich hatte danach eine kleine Erkältung und einen steifen Hals, aber ich beschwere mich nicht. Es war eine besondere Begegnung. Jetzt aber mal zum Ramana Maharshi Ashram. Da war ich noch nicht ganz am Anfang, aber ja, irgendwann habe ich zum Glück meinen Weg dorthin gefunden. Und wie gesagt, ist das ein ganz offener Ort, also anders als ich es schon mal. Ich habe schon mal eine Ashram-Folge hier auch aufgenommen und ein bisschen über Ashrams erzählt. Ich lerne immer mehr Möglichkeiten von verschiedenen Konzepten, auch von Ashrams, kennen. Und dort war es eben dadurch, dass ja die meisten der Anhänger gar nicht dort gewohnt haben, sondern irgendwo außerhalb gewohnt haben, hatte das so was total Offenes. Also jeder ist da aus und eingegangen und davor stehen wahnsinnig viele Sandalen, weil man eben, sobald man das Gelände betrifft, stellt man seine Schuhe ab und auf dem ganzen Gelände bewegt man sich dann barfuß. Es gibt dort eben drin nochmal einen Tempel und eine große Meditationshalle, dann auch nochmal ein extra Meditationsraum, dann noch weitere Räume, wo so Lesungen stattfinden. Draußen hängt dann der Daily Schedule, also was immer so stattfindet. Und da gibt es eben so fixe Sachen, die für alle offen sind, die immer stattfinden. Dann noch ein paar Sachen, die nur an bestimmten Tagen sind. Aber was eben so am meisten, also was ich jetzt besucht habe, waren die Pujas. Es gibt eine Morgenpuja, eine Abendpuja und die Lesungen. Da muss man immer gucken, dass man die richtige Sprache erwischt. Es gibt Lesungen auf Tamil und auf Englisch. Und teilweise gab es dann noch nach der Puja gab es dann noch Singen. Und da nehme ich dich jetzt live mit in eine Abendpuja, nach der dann noch ganz wunderschön gesungen wurde. Das ist total schön. Also in dieser Halle, wie ich es auch von den Vipassana-Zentren kenne, sitzt man auch geschlechtergetrennt, auf eine Seite Frauen, auf andere Seite Männer. Und bei diesen Gesängen drehen sich dann Frauen und Männer zueinander und singen sich gegenseitig an, könnte man sagen. Und das habe ich aufgenommen und teile es hier einmal mit dir. Also mir wird noch ganz warm ums Herz, wenn ich das höre. Das war wirklich ganz, ganz berührend. Also sowieso dieser Ashram, ich würde sagen, sobald ich den das erste Mal betreten hatte, habe ich irgendwie auch das Besondere von diesem Ort begriffen. Also ja, mich hat einmal berührt einfach diese Offenheit und dieses Miteinander, klein und groß und alle Kulturen, jeder war willkommen. Ich bin ja auch immer so ein bisschen ehrfürchtig, wenn ich an solche Orte komme, aber da ist es irgendwie so locker und entspannt. Also so diese Halle ist auch zu fast jeder Zeit, kann man da einfach aus- und eingehen. Also man kann auch zu jeder Zeit einfach in das Ashram gehen und selbst meditieren. Und dann gibt es Essen auch zweimal am Tag. Also da, ja, da ist so, jeder ist willkommen. Und das war ganz, ganz schön. Und diese Pujas, auch da wieder meine Verbindung zu Shiva, auch da wurde Shivas Lingam ausführlichst von Priestern gesalbt und ja, in mit Ghee begossen, mit Öl begossen und besungen, mit Blumen, mit Blumen geschmückt. Und das war immer ganz besonders. Dann waren da auch so Priesteranwärter, alles nur Jungs. Da dachte ich, ja, hier, da kann schon durchaus noch was passieren in Sachen Gleichberechtigung der Frau und so weiter. Aber das Land hat eine andere Geschichte als unser Land. Das dauert wohl noch ein bisschen. Da waren auf jeden Fall ein paar auch so kleine Jungs, die dann da auch auf vorne mitgesungen haben. Und ja, wir waren dann so dabei, manche haben mitgesungen, also man konnte da so einfach sein. Dann wurde auch rumrum gelaufen, also während der halben Zeremonie konnte man auch um diesen Tempel vorne drumrum laufen. Viele haben dann da immer noch so ihre Kreise gedreht. Dann während der Hauptzeremonie wurde das dann geschlossen, dann haben sich alle hingesetzt. Und da ist so eine ganz, ganz besondere Atmosphäre. Also, das kann ich wirklich nur empfehlen, diesen Ashram mal zu besuchen. Aber genauso auch den anderen Ashram, der hieß Yogi Ramsuratkumar Ashram. Hätte ich vielleicht auch noch einen Titel packen sollen. Das war auch ein ganz besonderer Ort und der war auch so offen. Und was ich da so toll fand, und da wurde zu jeder Zeit ein bestimmtes Mantra gechantet. Ich dachte eigentlich, ich hätte euch das auch aufgenommen, aber ich habe die Aufnahme leider nicht mehr gefunden. Das war aber ganz schön. Das haben die dann sich abgewechselt, habe ich irgendwann beobachtet. Also immer war in der großen Halle jemand, der dieses Mantra gechantet hat. Und manchmal kamen Menschen dazu und haben mitgechantet, manchmal auch nicht. Da war auch so ein Kommen und Gehen und so eine Offenheit. Und es ist wirklich besonders, halt zu jeder Zeit Plätze zur Verfügung zu haben, an denen man meditieren kann. Also das habe ich da so genossen. Das war eigentlich die Hauptbeschäftigung. Man war da in diesem Ort und man ist immer irgendwo hingegangen zu meditieren. Entweder ins Ashram oder in Tempel oder in eine Meditationshöhle. Also ich habe da wahrscheinlich so viel meditiert wie nie zuvor. Von früh bis spät mit Unterbrechungen für Vegan Cheesecake oder solche Schweinereien. Nee, das ist übertrieben. Ich habe ehrlich gesagt dort dann auch überwiegend indisch gegessen, aber ein paar Ausnahmen habe ich mir erlaubt. Aber jetzt nochmal zu Ramana Maharshi. Also, wenn du mehr über ihn erfahren willst, würde ich dir empfehlen, es gibt so viel Literatur über ihn, weil es würde jetzt zu weit führen. Ich müsste eine ganze Podcast-Folge über sein besonderes und spannendes Leben aufnehmen. Das wäre jetzt hier zu lang. Es gibt einen wirklich ausführlichen und ganz guten Eintrag im Yoga-Wiki. Das verlinke ich einfach mal. Und dort gibt es auch weiterführende Literatur. Das lohnt sich auf jeden Fall, sich mit ihm und seiner Lehre zu beschäftigen. Ich war tatsächlich vor Ort überrascht, dass er dem Advaita Vedanta so klar zugeordnet wird, weil ich es mal so gelernt hatte, dass Ramana Maharshi ja ein Erleuchteter ist, der quasi einfach so durch sich erleuchtet wurde, ohne einer bestimmten Lehre zu folgen. Also habe ich das Gefühl, er wurde dem später zugeordnet. Aber das habe ich so, das konnte mir so auch hat, oder ich weiß nicht, ob meine Frage niemand genau verstanden hat. Auf jeden Fall. Ich habe es bisher nicht ganz bestätigt bekommen. Wenn du da mehr drüber weißt, lass es mich sehr gerne wissen. Ich habe da noch ein klein bisschen Verständnisschwierigkeiten, weil Erstmal, wann hat er dann gelebt? Das habe ich gerade extra nochmal nachgeguckt. Von 1879 bis 1950. Und mit 16 Jahren hatte er dann so ein Erleuchtungserlebnis. Und er hat da, obwohl ihn das vorher aber gar nicht so beschäftigt hat, hatte er da so eine Art Todesangst-Zustand. Und hat da eben in sich rein diese Fragen gestellt darüber, wer er ist. Und hatte dann diese ganz tiefe Erkenntnis, dass er nicht sein Körper ist und nicht seine Gedanken und so weiter, sondern dass er eben dieses Selbst ist, dieses unendliche Bewusstsein, dass es keinen Unterschied gibt zwischen dem Göttlichen und ihm. Und auf dieses intensive Erlebnis hin ist er dann nämlich zum Arunachala. Also er hatte wohl vorher, er kommt aus Tamil Nadu, aus diesem Staat in Südindien und war aber vorher noch nie in Tiruvannamalai, aber hatte wohl von diesem heiligen Berg gehört und ist dann dorthin und hat da sein Leben schweigend verbracht. Und meditieren, deswegen ja auch diese vielen Meditationshöhlen, wo er gelebt und meditiert hat, und wurde aber zunehmend mehr dann immer besucht von Menschen und die haben ihm Fragen gestellt und er hat auch spirituelle Fragen dann wohl in Schriftform beantwortet. Und da sind auch weise Menschen zu ihm gekommen und er hat denen eben ja so viele wertvolle Antworten gegeben, die denen so viel weitergeholfen haben. Und daraus ist eben auch diese Technik, sage ich mal, entstanden, diese Methode, mit der er ja letztendlich auch zur Erleuchtung gefunden hat, eben diese Erforschung des Selbst, dieses in sich reinhorchen, sich fragen, Who am I? Es gibt da übrigens auch ein Buch, auch das kann ich dir empfehlen, Who am I? Wer bin ich? Und da wird genauer auch nochmal diese Technik der Selbsterforschung beschrieben. Atma-Vichara wird das genannt. Die Erforschung des Selbst eben durch Befragung in sich. Und es gibt auch ein ganz bekanntes Zitat von Ramana Maharshi, wo das auch ein bisschen beschrieben wird. Ich lese dir mal die längere Version dieses Zitats vor und den Ende davon hast du bestimmt schon mal gehört. Glücklich sein zu wollen und dabei das Selbst mit dem Körper zu identifizieren, ist wie der Versuch, den Fluss auf dem Rücken eines Krokodils zu überqueren. Wenn das Ego aufsteigt, trennt sich der Geist von seiner Quelle, dem Selbst, und wird rastlos wie ein in die Luft geworfener Stein oder das Wasser eines Flusses. Erst wenn der Stein oder der Fluss ihren jeweiligen Ursprungsort, nämlich den Boden oder den Ozean, wieder erreicht haben, kommen sie zur Ruhe. Ebenso ist es mit dem Geist. Er kann erst ruhen und glücklich sein, wenn er zu seiner Quelle zurückgekehrt ist und in ihr verbleibt. So wie es gewiss ist, dass der Stein und der Fluss zu ihrem Ausgangsort zurückkehren, so wird auch zwangsläufig früher oder später der Geist zu seiner Quelle heimkehren. Deine wahre Natur ist es, glücklich zu sein. Es ist daher nicht falsch, nach diesem Zustand zu streben. Falsch ist nur, das Glück außen zu suchen, denn es ist innen. Erinnert doch ein bisschen an mein Intro vom Podcast, oder? Ich predige hier auch jedes Mal. Wir wollen das Glück in unserem Inneren finden. Und ich lese nochmal diesen bekannten Schluss des Zitats vor. Deine wahre Natur ist es, glücklich zu sein. Es ist daher nicht falsch, nach diesem Zustand zu streben. Falsch ist nur, das Glück außen zu suchen, denn es ist innen. Also ein sehr weiser Mensch, der Ramana Maharshi. Und der selbst gesagt hat, dass er eben diese Erkenntnis erlangt hat auf einem anderen Weg. Nämlich die meisten erlangen sie durch Krama Mukti, heißt es. Krama ist Sanskrit für Ordnung und Mukti ist eben die Erkenntnis, die Erleuchtung. Krama Mukti wäre eben diese typische Form, dass man eben irgendwann an einen Lehrer gerät und der bringt einem Techniken bei, der bringt einem Philosophie bei und dass man dadurch Mukti, die Befreiung, die Erlösung, Erkenntnis, Erleuchtung erlangt. Und bei ihm war es Akrama Mukti, also quasi nicht dieser Ordnung folgend. Ich hoffe ja auch noch ein bisschen auf diese zufällige Erleuchtung, obwohl das stimmt so gar nicht. Ich mache eigentlich ziemlich viel dafür. Aber es soll ja auch vorkommen, dass man einfach so spontan erleuchtet wird. Das ist doch auch eine schöne Vorstellung. Ich möchte aber auch das Praktizieren nicht missen. Also für mich darf es auch Krama Mukti werden. Ja, Ramana Maharshi hat sich selbst auch gar nicht als Guru bezeichnet, wie das, glaube ich, die meisten wahren Gurus gar nicht selbst tun, sondern er wurde aber so von sehr vielen, die dort eben zunehmend zu ihm gepilgert sind, zum Arunachala. Die haben ihn Satguru genannt, eben einen erleuchteten Meister, haben ihn zu ihrem Guru ernannt. Und so ist dann auch das Ramana Maharshi Ashram entstanden. So wurden diese Meditationshöhlen erhalten, weil eben ganz viele Menschen von dieser Philosophie, Lehre und auch dieser Art der Meditation erreicht wurden. Also seine Haupttechniken, sage ich jetzt mal, ist eben dieses Atmavichara, die Erforschung des Selbst, also dieses nach innen fragen, auf das spirituelle Herz hören und so erkennen, was man wirklich ist, sich befreien von dem Ego, sich befreien von der Identifikation mit dem Körper und so weiter. Und dann aber auch Bhakti. Und das Bhakti, die Hingabe, die er gepredigt hat oder praktiziert hat, war die Hingabe an das Schicksal. Also es ist häufig ja auch die Hingabe an einen bestimmten Gott. Und bei ihm ist es wohl eher die Hingabe an das eigene Schicksal, über die man eben auch das Ego überwinden kann, dass man eben nicht auf diese persönlichen Verlangen und so weiter des Egos hört, sondern Hingabe praktiziert. Wie gesagt, um die Folge nicht zu lang werden zu lassen, es gäbe so viel schon alleine über Ramana Maharshi zu sagen, aber das ist dann eben ja auch angelesenes Wissen, was ich dir hier predigen kann, was du aber auch selber lesen kannst in den vielen tollen Büchern, die es da gibt. Ich verlinke dir gerne mindestens den Yoga-Wiki-Eintrag, sodass du es leicht hast, da weiter zu recherchieren. Ja, jetzt habe ich schon wieder ganz schön viel geplaudert und ich gucke auch gerade auf die Uhr und sehe, es geht los in die Yogi-Bude zu meiner Montagabendklasse. Daher finde ich jetzt hier ein Ende. Ich hoffe, du hattest eine gute Reise mit mir nach Tiruvannamalai zum Arunachala Hill ins Ramana Maharshi Ashram. Wenn du da Fragen zu hast, weil du vielleicht selber mal hinreisen magst, kannst du dich gerne melden. Ich freue mich immer riesig, von Menschen zu hören, die auch ihren Weg nach Indien finden. Lass mich auch gerne wissen, wie dir die Folge gefallen hat. Ich habe das Gefühl, es ist wieder ein bisschen außer Rand und Band geraten. Ich hatte mir eigentlich einen Plan gemacht, was ich wann sagen will. Ich habe wieder nichts eingehalten. Aber vielleicht darf es ja auch einfach so fließen. Lass mich gerne wissen, wie es bei dir angekommen ist. Und ja, lass mir gerne einen Kommentar da oder auch gerne eine Bewertung. 5 Sterne am liebsten, um hier meinen Podcast am Leben zu halten. Und ich freue mich sehr, wenn ich dich sehe, vielleicht beim nächsten Online-Kurs. Der aktuelle läuft ja bereits, da kann man sich jetzt nicht mehr anmelden. Vielleicht hast du Lust auf Summer Yin, Ruhe finden im heißen Sommer. Die Verbindung mit dir selbst nicht verlieren, wenn im Außen so viel los ist. Oder vielleicht bist du in Hamburg und kommst zum Yoga im Park. Da findest du jetzt die Termine auch auf meiner Website. Oder du kommst zum Yoga-Retreat auf Fehmarn im November. Da endet dann auch Ende Juli der Early Bird. Also warte nicht mehr zu lang. In diesem Sinne verabschiede ich mich für heute, wünsche dir alles Liebe und Namaste.